Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmberg. Einen schönen guten Tag. Polizeibeamtinnen und Beamte sind in der Impfreihenfolge erst in der 5. Stufe dran. In Stendal wurden mehr als 300 Einsatzkräfte aber vorab geimpft. Ein Thema bei uns heute. Die mobilen Impfteams, die in Pflegeheimen impfen, kommen nicht selten in ethische Konflikte. Darüber sprechen wir mit einem jungen Medizinethiker, der zusammen mit Kolleginnen Handlungsempfehlungen zu Papier gebracht hat. Eine Art Kompass für die konkrete Situation vor Ort. Und viele Menschen haben sich Haustiere, vor allem Hunde, in der Pandemie zugelegt. Wie können die aber jetzt geschult werden, wenn Hundeschulen geschlossen haben? Eine Möglichkeit ist eine Art Drive-in-Hundeschule. Was es damit auf sich hat, erzählen wir Ihnen in dieser Sendung. Es gibt eine klare Impfreihenfolge. Die wird jetzt nochmal aktuell angepasst, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn heute Vormittag in einer Pressekonferenz zusammen mit RKI-Chef Lothar Wieler und dem Leiter des Paul-Ehrlich-Instituts Klaus Zichotek erläuterte. Hintergrund ist, dass der Impfstoff von AstraZeneca erstmal nur eine Zulassung für unter 65-Jährige hat und dieser Impfstoff für Pflegepersonal genutzt werden soll. Aber in der grundsätzlichen Reihenfolge ändert sich nichts. Und da sind Beschäftigte zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit mit erhöhtem Expositionsrisiko in Stufe 5 von insgesamt 6 Stufen. Dazu gehören Polizeibeamtinnen und Beamte. In Stendal wurden jetzt entgegen dieser Reihenfolge mehr als 300 geimpft. Wie es dazu kam, erzählt Niklas Ottersbach.
Die dünn besiedelte Altmark im Norden von Sachsen-Anhalt. Hier suchte der Landkreis Stendal Mitte Januar nach Polizisten und Verwaltungsbeamten für einen Testlauf. Es meldeten sich 330 Beamte. Einige reisten bis zu 80 Kilometer an. Das Ziel? Impfungen großer Gruppen außerhalb eines Impfzentrums. Doch nicht nur die Abläufe hat der Landkreis getestet, er hat auch gleich die Impfdosen verabreicht. Für eine Gruppe, die eigentlich noch gar nicht dran war. Wulf Gallert, Landtagsabgeordneter der Linken, ärgert das.
Und das ist vielleicht erstmal in diesem ersten Augenblick eine Formalie, aber das hat natürlich Auswirkungen. Und natürlich ist es nachvollziehbar, wenn Angehörige sauer sind, dass sie immer noch versuchen, für ihre Eltern, Großeltern Impfmöglichkeiten zu bekommen, um sie endlich zu schützen. Und dann erfahren sie, dass eine große Zahl von Polizisten dort vorgezogen worden sind. Den Ärger muss man verstehen.
Der Vorfall blieb wochenlang unter dem Radar, obwohl der Landkreis darüber sogar in einer Pressemitteilung informierte. Erst als Wulf Gallert im Landtag nachgefragt hat, kommt die Sache so richtig ans Licht. Der zuständige Landrat heißt Patrick Puhlmann, 37 Jahre alt, SPD. Er muss selbst erstmal die Verantwortungskette zurückverfolgen. Dem MDR sagte er, die Impfdosen habe man aus einer Reserve abgezwackt.
Ist die Irritation ist bekannt und wir sind jetzt dabei, es intern auszuwerten. Für mich ist im Moment entscheidend, nach allem, was ich bislang weiß, sind keine Impfungen der Personengruppe vorenthalten worden. Das ist über Rückstellungsmanagement aufgefangen worden. Das ist alles, was ich bislang weiß und was ich jetzt dazu sagen kann.
Das überzeugt die Landesregierung von Sachsen-Anhalt nicht, denn die Impfdosen sind ja weg. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne wird derzeit überhäuft mit wütenden Schreiben und Anrufen empörter Bürger. Der Tenor: Warum gibt es eine strikte Impfreihenfolge, die am Ende nicht eingehalten wird? Die Gesundheitsministerin von Sachsen-Anhalt fürchtet eine Vertrauenskrise. Deshalb will die SPD-Frau nun Antworten aus Stendal.
Mich hat das jetzt sehr befremdet und deswegen habe ich jetzt den Landkreis nochmals um Stellungnahme und um einen Bericht gebeten. Und da will ich auch solche Fragen bekommen haben, wer hat das beauftragt, wer hat geimpft, bis hin dazu, ob das auch die Gerüchte stimmen, ob auch Mitarbeiter der Kreisverwaltung geimpft worden sind.
Bußgelder bei einem Verstoß der Impfreihenfolge sind bislang nicht vorgesehen in Deutschland. Das sollte sich ändern, fordert die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Konkret Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Petra Grimm-Benne, die Gesundheitsministerin aus Sachsen-Anhalt, ist erstmal skeptisch, ob das rechtlich überhaupt geht. Die eine Verwaltung mahnt die andere ab.
Ja, das kann man bußgeldbewährt machen. In unserem Fall würde es allerdings bedeuten, dass die Landesverwaltung, die Kommunalverwaltung mit einem Bußgeld überhilft. Und das kennt eigentlich das Staatsrecht nicht.
Was auffällt, der Landkreis Stendal konnte sich bisher nicht dazu durchringen, einen Fehler einzugestehen. Auch auf mehrfache Deutschlandfunkanfrage keine Antwort auf die Frage, war die Vorabimpfung der Polizisten ein Fehler? Das Management der Krise ist mittlerweile größer als die Krise selbst, sagt Wulf Gallert, der linken Politiker, der die Sache ins Rollen brachte.
Es war ein Stück weit auch, so wie ich das jetzt einschätze, Übereifer desjenigen, der für das Impfzentrum verantwortlich war, der tatsächlich eine solche Massenimpfung durchtesten wollte, die in der Perspektive in solchen Landkreisen ja durchaus angebracht ist, weil nicht alle in die Kreisstadt kommen können, wenn man sie vor Ort anbietet. Ich würde nur für eins plädieren, auch gegenüber den Verantwortlichen im Landkreis. Fehler können passieren, aber man soll sie dann bitte auch so benennen.
Bis Sonntag muss sich der Landkreis gegenüber der Landesregierung nun erklären. Theoretisch denkbar wäre auch eine Drosselung der Impfdosen für den Landkreis Stendal. Das allerdings wäre vor allem für diejenigen bitter, die in der Region sehnsüchtig auf eine Corona-Impfung warten.
Berichtet unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach. In Stendal wurden mehr als 300 Polizeibeamte vorab geimpft. Ein Netzwerk junger Medizinethiker hat auf der Basis der ersten Erfahrungen mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen ein Papier mit Handlungsempfehlungen geschrieben, das sie denjenigen an die Hand geben wollen, die die Vorgaben des Ethikrates umsetzen müssen und dann ja zu den faktischen Entscheidern werden. Jonathan Hunger ist einer der Autoren dieses Papiers und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was das für Erfahrungen sind, die die mobilen Impfteams in diesen Pflegeeinrichtungen dann machen.
Ja, letztlich ist es so, Sie müssen sich vorstellen, Sie arbeiten da vor Ort mit einem jungen, hochmotivierten Team. Das ist eine Zusammenstellung aus Rettungsdienstmitarbeitenden, Verwaltungsfachkräften, Arzt, Ärztin, medizinisch-technischen Assistenten. Und Sie müssen erstmal klären, wer hat da den Hut auf. Und nun ist es allerdings so, dass bei diesen mobilen Impfteams, dass die vor Ort selbstorganisiert arbeiten müssen, effizient, wertschätzend zusammenarbeiten müssen und das Ganze eben unter hohem öffentlichen Erwartungsdruck. Und dann müssen Sie sich vorstellen, Sie kommen eben in die Pflegeeinrichtung und Sie haben gerade die organisatorischen Herausforderungen angedeutet und Sachen, die Sie sich vorher als Team überlegt haben, die vielleicht in den Ablaufplänen stehen, die liegen vor Ort einfach nicht vor. Ja.
Die Idealvorstellung ist, da kommt das mobile Impfteam, die haben so und so viele Dosen, die wissen, wie viele Einwilligungen vorliegen, wie viele Personen sie idealerweise impfen sollen in diesem Pflegeheim und was passiert dann?
Genau, also Sie haben eine abgezählte Anzahl an Impfdosen und Sie kommen in das Pflegeheim und Sie stellen plötzlich fest, naja, die Person, die hier auf der Liste steht, die liegt eigentlich gerade im Sterben. Oder die Person, die hier auf der Liste steht, die ist in einem palliativen Setting. Und dann müssen Sie natürlich direkt vor Ort entscheiden. Also ist das jetzt medizinisch geboten, dass wir jemanden, der im Sterben liegt, noch mit einer Impfdosis versorgen oder nicht? Und was passiert dann mit der übrig gebliebenen Impfdosis? Und die Frage nach den übrig gebliebenen Impfdosen ist natürlich auch kritisch zu sehen, weil Sie können sich vorstellen, dass jetzt im Team und sicherlich auch in der Einrichtung unter Umständen die Information, da ist eine Impfdosis, da sind zwei Impfdosen übrig, ganz unterschiedlich diskutiert wird. Also im Prinzip wird dann die Frage im Team gestellt, wer bekommt die und nach welchen Kriterien wird das Ganze entschieden? Und warum hat jetzt der Arzt, die Ärztin die Impfdosis am Ende dieser oder jener Person zugeteilt? Und das ist natürlich eine große Herausforderung an das Team einerseits, aber natürlich auch an die nach außen Kommunikation. Ja.
Aber auch für die Person, die es entscheiden muss.
Letztlich auch für die Person, die es entscheiden muss. Deshalb hatte ich gesagt, am Anfang muss geklärt werden, wer hat den Hut auf. Aber letztlich muss auch geklärt werden, wie entscheidet diese Person. Da ist sicherlich, sagen wir mal, das ethische Handwerkszeug von Ärztinnen und Ärzten gut, aber trotzdem muss eben kommuniziert werden, nach welchen Kriterien da entschieden wird und das Team mitgenommen werden.
Wenn dann eine Person im Sterben liegt oder wenn man weiß, also die Lebenserwartung ist hier nur noch ein paar Tage oder Wochen, das Pflegeheim hat aber ganz bewusst entschieden, diese Person auch zu impfen. Wie gehen Sie denn dann mit so einem Konflikt um?
Ja, es ist natürlich so, Sie stehen am Bett und Sie müssen am Bett die Entscheidung treffen. Ja, das nimmt Ihnen in der Situation niemand ab. Und da gibt es dann Kriterien, nach denen Sie entscheiden können. Sie können zum Beispiel sagen, nutzt es dieser Person mehr, dass sie jetzt impfen, als dass es ihr schadet. Und in der konkreten Situation, Sie stehen am Sterbebett, würde ich als Arzt sagen, es schadet ihr mehr, sie zu impfen, weil es wehtut, weil man unter Umständen auch am Ende keinen Nutzen hat. Und der Nutzen ist gering einzuschätzen, weil eben die Schutzwirkung der Impfung am Ende sicherlich auch keine Wirkung entfalten wird. Und Sie diese Person den würdigen Sterbeprozess überlassen sollen und nicht zusätzlich noch mit einer Impfung in dem Sinne dann belästigen müssen.
Eine weitere Herausforderung ist ja auch der enorme Zeitdruck, unter dem Sie stehen.
Ja, und das ist letztlich genau der Ansatz, den unsere Arbeitsgruppe und den ja, wir letztlich kommunizieren wollen. Also wir weisen darauf hin, dass eben die Herausforderungen in den Pflegeeinrichtungen anders sind als in den stationären Impfzentren. Und zwar insbesondere auf die Menschen, auf die man dort trifft. Also Sie müssen sich eben vorstellen, Sie treffen in einer Pflegeeinrichtung oder einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung natürlich auf eine unheimlich vulnerable Patientengruppe. Und Sie kommen in diese Pflegeeinrichtung und Sie spüren die Einsamkeit und Sie spüren die Folgen der monatelangen Isolation und der Marginalisierung dieser Menschen. Und Sie wissen natürlich, es gibt kognitive Einschränkungen, es gibt besondere Bedürfnisse. Und auf diese Patientengruppe, auf diese Menschen treffen Sie nun mit Ihrem mobilen Team in Astronautenanzügen und wollen impfen.
Und die sind erschrocken und wollen nicht mitmachen oder vielleicht genau das Gegenteil, wollen gar nicht mehr, dass die Menschen in Astronautenanzügen gehen oder was passiert dann?
Ja, also letztlich ist die große Herausforderung, dass die Impfung natürlich eine invasive Maßnahme ist und invasive Maßnahmen müssen aufgeklärt werden. Sie müssen den Eindruck haben, dass die Person, die sie impfen wollen, das Ganze versteht und diese Person muss einwilligen. Und sie haben vor Ort den Eindruck, naja, eigentlich möchte diese Person nicht. Ne? Sie macht ihnen ganz klar, zieht den Arm weg, also sozusagen macht ihnen vor Ort klar, das will ich eigentlich gar nicht. Ne? Also das ist eine ganz konkrete Herausforderung vor Ort.
Und was machen Sie dann?
Ja, also das wichtigste medizinische Kriterium in dieser Situation ist natürlich, ja, der autonomen Entscheidung des Einzelnen Geltung zu verschaffen. Und im Zweifel gilt immer die aktuelle Willensbekundung. Und das akzeptieren wir natürlich.
Aber wie kann man das bei einer Person akzeptieren, die kognitiv eingeschränkt ist und die Person möglicherweise selber gar nicht in der Lage ist, ihre Situation zu erfassen?
Genau, also im besten Fall beziehen Sie jetzt natürlich die Betreuerin, den Betreuer, vielleicht auch Hausarzt, Hausärztin, die diese Person kennt, mit ein in die Entscheidungsfindung. Das ist natürlich sehr idealisiert gesprochen, weil häufig sind diese Personen dann nicht erreichbar. Aber letztlich entscheiden Sie auf Grundlage am Ende auch einer mutmaßlichen Willensäußerung der Person, die Sie vor sich haben.
Und welche Konflikte löst das dann in dieser Person oder auch möglicherweise in dem Team aus?
Die Herausforderung ist natürlich, dass das Team in solchen Entscheidungsprozessen mitgenommen werden muss. Also Sie müssen sich vorstellen, ich hatte es eingangs beschrieben, dass diese Teams auch längere Zeit zusammenarbeiten werden und dass die Rollenfindung der erste Schritt sein muss. Und natürlich gibt es in diesen Teams jemand, der medizinische Letztverantwortung hat. Das ist der Arzt oder die Ärztin. Aber dennoch können Sie natürlich nicht permanent die Meinung und vielleicht auch die Gefühle, die bestimmte Entscheidungen für oder gegen die Impfung einer Person, die man vor sich hat, der einzelnen Teammitglieder ignorieren, weil es um eine wertschätzende Zusammenarbeit geht und weil es natürlich auch um verschiedene Perspektiven geht, die jeder einbringt. Und deshalb ist es wichtig, unserer Meinung nach, dass das in der Schulung zu Beginn der Teams berücksichtigt wird, dass sozusagen ein ethisches Navigationswissen bei allen da ist, nach welchen transparenten Kriterien entscheiden wir vor Ort, wenn eine Entscheidung notwendig ist. Und hintenrum am Ende sozusagen regelmäßig Debriefing, also ein Feedback sozusagen stattfindet, am Ende des Tages bestenfalls, wo nochmal das Team zusammenkommt und auswertet, was waren die Herausforderungen heute, was wollen wir vielleicht beim nächsten Mal besser machen.
Der Medizinethiker Jonathan Hunger über die ethischen Herausforderungen der mobilen Impfteams in den Pflegeeinrichtungen und Handlungsempfehlungen, die er gemeinsam mit anderen Medizinethikern verfasst hat. Viele Menschen und viele Familien haben sich jetzt in dieser Zeit, in der nicht viel stattfindet, in der sich viel ins Häusliche zurückgezogen wird, ein Haustier zugelegt, vielfach ein Hund. Das bringt Leben ins Haus, auch Nähe und Herrchen oder Frauchen sind auch gezwungen, rauszugehen, sich zu bewegen. Aber wie können diese Hunde trainiert werden? Denn auch die Hundeschulen haben ja zwangsweise geschlossen. Einige Hundetrainer haben sich Wege überlegt, wie die Hunde dennoch geschult werden können. Nicole Albers hat sich das angeschaut.
Und ab Wort, Sunny.
So. Ja, wieder und wieder wirft Birgit Scheipers ein Spielzeug. Und wieder rennt ihre kleine Hundedame Sunny wie ein Blitz hinterher und bringt es zurück. Wenn es nach dem kleinen Mischling geht, könnte das stundenlang so weitergehen. Sunny braucht mehr denn je Bewegung. Normalerweise tobt sie sich jede Woche 2 Stunden in der Hundeschule aus, doch die ist seit Wochen dicht.
Sie ist halt wesentlich unruhiger. Wenn wir in die Richtung von der Hundeschule fahren, dann quietscht sie. Na, weil sie denkt immer, dass wir da doch dann hinfahren. Man merkt halt einfach, dass es ihr fehlt.
Das ist nicht nur ärgerlich für die Hundebesitzer und deren Vierbeiner. Julia Sulzer nennt das sogar unverantwortlich. Sie ist Sprecherin des BHV, des Berufsverbandes der deutschen Hundeerzieher und Verhaltensberaterinnen.
Wir haben wirklich bemerkt, dass aufgrund von Corona deutlich mehr Welpen und Hunde angeschafft wurden. Und es besteht zurzeit eine sehr große Nachfrage und ein dringender Bedarf an Welpenstunden, um der großen Zahl neu angeschaffter Welpen eben auch einen sozial sicheren und gefahrlosen Start ins Leben zu ermöglichen.
Und nicht nur das. Ihrer Meinung nach würden die Trainer einen wichtigen Beitrag leisten zur allgemeinen Sicherheit.
Wir Hundetrainer, Hundeerzieher und Verhaltensberater, wir haben tatsächlich eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Wir unterstützen Hundebesitzer beim artgerechten Umgang mit ihrem Hund und leisten so tatsächlich einen Beitrag zur Vermeidung von Gefahrensituationen im öffentlichen Raum sowie auch im häuslichen Bereich.
Der Trick, vielleicht kennst du ihn noch schon, ist, dass du, wenn du deinen Hund abrufst, geh runter in die Hocke. Das wird ihn doppelt so stark motivieren, zu dir zu kommen, als wenn du einfach stehen bleibst.
Dieses Video ist zurzeit kostenlos abrufbar auf YouTube. Eines von vielen, in denen Hundebesitzer wichtige Verhaltensregeln lernen können. Sehr gefragt sind außerdem mittlerweile auch Online-Kurse, erst recht seit dem Lockdown. Für Julia Sulzer vom BHV eine gute Alternative, denn viele Trainer hätten sich aufgrund von Corona so aufgestellt, dass sie sogar richtiges Homeschooling anbieten könnten.
Dass man sich dann mit dem Kunden dort trifft und wichtige Fragen klären kann. Man kann Webinare halten, Themenabende und man kann tatsächlich auch praktisches Training machen. Wer hätte das gedacht?
Rückruftraining, endlich ohne Leine, Hundeerziehung leicht gemacht. Das Internet ist voll von Angeboten. Sulzer ist selbst Hundetrainerin und auch sie bietet Online-Kurse an. Aber ihrer Meinung nach sei das nur eine Ergänzung. Hundebesitzerin Birgit Scheipers kann sich glücklich schätzen. Die Hundeschule Reinermann im münsterländischen Appelhülsen kann trotz Lockdown wieder Training anbieten. Allerdings ohne Herrchen und Frauchen. Scheipers hält vor dem Eingang zur Halle. Eine Trainerin winkt, geht zum Kofferraum und holt Mischling Sunny heraus.
Ich bin froh, dass sie halt überhaupt jetzt einmal wieder zur Hundeschule darf. Klar, wäre ich gern dabei, aber Hauptsache, sie darf überhaupt jetzt mal wieder. Ne, Sunny? Bis später. Gleich, ciao. Ciao.
Drive-in-Hundeschule, so nennen die Reinermanns ihr Konzept. Zunächst ist Sunny ohne ihr Frauchen noch sehr zurückhaltend. Doch schon nach kurzer Zeit spurtet sie mit den anderen 4 Hunden durch die Halle, springt über Hürden, rennt durch Tunnel. Die anfängliche Scheu ist wie weggeblasen. Und auch Trainerin Claudia Reinermann ist in ihrem Element.
Ach, so schön. Ich kann ja gar nicht ohne meine Hundis. 20 Jahre jeden Tag Hunde. Und dann kommt der Lockdown und dann ist auf einmal gar nichts mehr. Das war bei uns eine Katastrophe und auch im März schon. Aber wir machen das Beste draus.
Die Hundeschule kann sich vor Anfragen kaum noch retten, bietet mittlerweile bis in die späten Abendstunden Training an, um irgendwie allen gerecht zu werden. Immer wieder hat die Hundeschule ihr Konzept in den vergangenen Monaten Corona-konform angepasst und immer in enger Absprache mit den Behörden. Julia Sulzer vom Bundesverband der Hundeerzieher hält das für vernünftig, denn Verbote und Auflagen würden trotz bundesweiter Bestimmungen sehr unterschiedlich ausgelegt.
Das heißt, Hundeschulen müssen sich tatsächlich aktuell bei ihrer zuständigen Ortsbehörde informieren, welche Tätigkeiten derzeit im Rahmen ihrer gewerblichen Hundeschule zulässig sind. Und das kann auch in einem Bundesland von Ort zu Ort nochmal variieren.
Nach 1 Stunde Training steht Birgit Scheipers wieder mit dem Auto vor der Halle. Eine ziemlich ausgepowerte, aber schwanzwedelnde Sunny wird wieder zurück in die Transportbox im Kofferraum geführt. Für heute hat sie genug.
Wir starten.
Ja, gut, super.
Danke, tschüss.
Nicole Albers über eine Hundeschule im Münsterland, die einen Weg gefunden hat, wie Hunde trotz Shutdown trainiert werden können. Und um den boomenden Heimtiermarkt geht es auch morgen in unserem Wochenendjournal. Letztes Jahr wurden 20% mehr Hundewelpen als im Jahr zuvor gekauft. Auch Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, Wellensittiche. Dadurch kommt es allerdings auch zu problematischen Entwicklungen. Es gibt mehr illegalen Tier- und Welpenhandel und Tierschützer warnen, dass viele Tiere nach dem Shutdown in Tierheimen landen könnten.
Henning Hübert hat sich auf die Hundewiese und ins Tierheim begeben. Er spricht mit Forschern, mit Tierhaltern und Händlern, zu hören morgen ab 9.10 Uhr. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg. Gleich nach den Nachrichten folgt die Sendung Campus und Karriere. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.